Stefan, Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos, was denkst du, wer von denen ist ein Alien?
Ja, das ist doch ein Meme, oder? Dass Mark Zuckerberg ist ein Alien. Das ist doch eigentlich schon ein Meme und aber auch schon bewiesen, meine ich.
Ah, ist das so? Weil ich bin auch bei Zuckerberg tatsächlich rausgekommen, als ich überlegt habe. Ich wusste das gar nicht, aber stimmt. Da klingelt ein bisschen was.
Jetzt gibt es halt dieses eine Video mit dem, wie war das nochmal? Als ich ein Mensch war oder so, sagt er da irgendwie in einem Video. I was human. Ja, das kann man sich angucken, das ist sehr lustig.
Okay, das ist stark, weil ich dachte so, also Jeff Bezos ist für mich auf jeden Fall ein Mensch, weil diese Hochzeit da in Venedig und so, das ist irgendwie so skrupellos ich weiß auch nicht, sein Reichtum so ausgeben. Das wird, glaube ich, so ein Alien irgendwie nicht machen. Also könnte natürlich sein, dass man überkorrigiert, weil man denkt, ich bin reich, ich muss jetzt auch den Reichtum irgendwie darstellen, aber es wirkt für mich irgendwie sehr menschlich. Elon Musk, da gab es jetzt auch gerade von einer Schriftstellerin auf Twitter so die Kritik, dass er nie irgendwas Menschliches postet, also dass er nie mal irgendwie ein Bild von Blumen oder irgendwie einen Hund oder irgendwie sowas, sondern immer nur irgendwie so zynische Sachen. Aber bei Elon Musk habe ich auch das Gefühl, dass das Ego ist so verletzt und so, das ist, glaube ich, auch ein Mensch. Aber ich hätte auch gedacht, Zuckerberg, gerade weil er daher kommt, dass er ja diese Plattform überhaupt erst erfunden hat, um andere Menschen kennenzulernen, so ungefähr. Das ist für mich so der erste Hinweis darauf irgendwie. Das ist wahrscheinlich
Zuckerberg. Elon Musk ist eher, der ist von Aliens so beauftragt oder vielleicht hergestellt, aber eigentlich ein Mensch, so ein bisschen ein verfehlter Mensch vielleicht. Und Mark Zuckerberg, ja, definitiv Ex-Mensch oder Alien.
Haben wir das auch geklärt. Ihr hört Katze, kritischen Filmpodcast, heute mit Stefan Fasold.
Hallo.
Und wir sprechen über Verschwörungstheoretiker und entführte CEOs in Save the Green Planet und Bogonia. Ich bin Christian Eichler. Hi. Stefan, schön, dass du mal wieder bei Katz bist. Ich habe dich angefragt, unter anderem, weil du ja den Podcast Kino Korea machst und der neue Lanthimos-Film, der jetzt gerade ins Kino gekommen ist, Bogonia, das ist ein Remake von einem koreanischen Film von 2003, Save the Green Planet heißt der. Von dem hatte ich immer schon viel gehört, aber ich habe ihn nie gesehen und deswegen dachte ich, lass die doch beide mal vergleichen. Du bist aber sogar gerade in Korea. Also hier ist es gerade um 12, bei dir ist es 8 abends, ne?
Genau, Viertel nach 8, beste Sendezeit eigentlich.
Ja, perfekt. Bei mir mittagstief, ja, bei dir dreht es nochmal auf. Was machst du da?
Im Wesentlichen, also ja, einen langen Urlaub könnte man sagen. Also ich bin seit Juli hier und erfülle mir so ein paar Träume, so Sachen, die ich schon länger mal machen wollte. Also ich bin viel wandern, ich besuche Filmfestivals, ich lerne die Sprache. Und nehme eben Zeit, um mir alles anzugucken, was ich bisher verpasst habe, kann man sagen.
Du machst auch jetzt viel mehr so immer auf Instagram und so, sehe ich, oder? Also du machst nicht nur einfach nur den Podcast Kino Korea, sondern machst auch viele Stories. Ich habe auch schon Stories gesehen so und Reels, wo du auf Koreanisch dann zum Beispiel so deutsche Filme, Toni Erdmann, glaube ich, oder so empfiehlst. Genau, ja. Also das ist so, du machst da mehr so medienmäßig, ne, als nur noch den Podcast.
Ja, ich probiere mich so ein bisschen aus und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass durch die Sachen, die ich jetzt gerade mache, dass der Account sehr verwässert wird, weil mein Hauptinteresse sind ja nach wie vor die Filme eigentlich. Der Account heißt ja auch Kino Korea, aber ich habe heute ein Video gepostet, wo ich mich so durch diese Peppero-Snacks so durchprobiere. Das ist, heute ist nämlich der Peppero-Tag, heute ist der 11.11., und es gibt diese länglichen Snacks, die sind so diesen, wie heißen die in Deutschland, Mikado-Stangen, so, das sind auch solche, so Schoko-Crisp. Okay. Und der 11.11. ist eben ein Tag, der genauso aussieht wie diese Stangen, also man könnte quasi die 1111 hinlegen und man schenkt sich eben dann diese Stangen an dem Tag und heute habe ich ein Video dazu gemacht und das ist natürlich sehr weit weg vom Filmthema.
Also eigentlich. Während auch wieder bei mir jetzt gerade hier der Karneval beginnt quasi, ne, ist es jetzt morgens am 11.11. ist bei dir jetzt der Abend des Peppero-Tags.
Genau. Zu Ende. Ja, der geht jetzt zu Ende, der Peppero-Tag. Genau, also ich mache so.
Aber es ist spannend, es gibt ja so. Ja.
Sorry, nee, ich mach viele Sachen auf Instagram gerade, aber im Moment nicht so viel mit Film tatsächlich.
Mhm. Aber ja, es gibt ja so auch immer so deutsche YouTuber, die dann so irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel in Japan dann alle Deutschen interviewen, die da so arbeiten oder irgendwie sowas. Das finde ich ja immer schon so ganz interessanten Content. Also du willst auch einen YouTube-Kanal machen, oder?
Genau, das ist jetzt, ich habe den schon angekündigt. Ich habe ja seit Anfang des Jahres einen Steady-Account Und die Leute, die da Mitglied sind, die wissen es schon, dass ich YouTube starten werde. Im Moment ist es noch so hinter der Paywall, aber das mache ich nur auch, um mich auszuprobieren. Aber ich werde dann, wenn ich zurückkomme, wahrscheinlich so im Januar, Februar, dann werde ich dann so ein bisschen Hiking-Content hochladen. Vielleicht werde ich den Account dann irgendwie so Movies and Mountains nennen, weil ich vielleicht auch Filmreviews dann hochladen werde. Aber ich bin ja eben wandern gegangen und werde das dann so ein bisschen da teilen. Also quasi so, kann man sagen, kulturelle Erfahrungen oder so ein bisschen über die Filme hinaus.
Ja, ich gucke sehr viele so YouTuber, die in Asien, vor allem Südostasien, so unterwegs sind, auch Hiking und sowas machen. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Und filmisch so, du hast den neuen Park Chan-wook schon gesehen, oder? Und du hast ihn auch sogar interviewt neulich, ne?
Yes, das war, glaube ich, das kann ich den Podcast auch beenden. Das war ja das Größte, was ich erreichen konnte, so ungefähr. Das war eine krasse Sache, ja. Das hat irgendwie geklappt. Ich habe mich da so ein bisschen durchgemogelt, kann man sagen, sodass ich ihn dann quasi in einem Raum hatte, mit mir alleine und dem Dolmetscher und, ja, gut, und seinen Gehilfen, die mitkamen. Genau, ich habe den interviewt während des Busan Film Festivals über den Film, den du gerade erwähnt hast, also No Other Choice. Den habe ich jetzt schon, ich glaube, dreimal gesehen, weil ich ihn auch so ein bisschen, ich finde ihn relativ komplex, kann man sagen. Also es ist vielleicht so eine bisschen vergleichbar mit Decision to Leave, mit dem Vorgänger, den man irgendwie durchaus mehrmals gucken kann und immer wieder neue Details da entdecken kann. Und genau, den habe ich schon gesehen und der gefällt mir gut. Und das Interview, das wird im... Das darf ich erst zum deutschen Release veröffentlichen. Also das wird dann, wird dann im Februar erst kommen, weil die Agentur, die das betreut, die haben große Angst vor Spoilern. Also ich darf da, wir sprechen so ein bisschen natürlich ein bisschen detaillierter über den Film und deswegen kommt so ein bisschen was vor, was ich noch nicht verraten darf vor Kinorelease. In der Podcast-Folge dann.
Ja, cool. Und Busan Film Festival, würdest du das empfehlen, wenn man weiß ich nicht, einen Korea-Trip mal vorhätte, da mal hinzugehen?
Ja, das hat ja eigentlich so den Ruf wie die Berlinale, also als Publikumsfestival. Aber dieses Jahr war es super schlimm als Publikumsmitglied. Ich hatte ja zum Glück eine Akkreditierung und konnte mir dann die meisten Tickets noch irgendwie über diesen Account dann besorgen. Aber die KoreanerInnen sind einfach krass cinephiler geworden in den letzten Jahren, sodass man eigentlich als Normalsterblicher oder Sterbliche kein Ticket mehr bekommen kann für die Filme. Außer man geht eben in so einen PC-Bang, also in so einen Raum, in so einen wie nennt man das? Internetcafé, wo das Internet halt super schnell ist und man sich dann eben die Tickets schießen kann. Das machen die Leute hier so. Und da habe ich nicht bedacht. Das heißt, das Festival ist sehr empfehlenswert, gute Stimmung, aber man muss eben erstmal an die Tickets kommen. Und das klappt eben eigentlich nach meiner Erfahrung aus Deutschland schon mal gar nicht. Und selbst in Korea ist es schwierig, Tickets zu bekommen mittlerweile.
Ja, wir schicken dich und hören uns dann an, wie es war. Ja, wir wollen über zwei Filme reden, die erstaunlich ähnlich sind auf einer Plot-Ebene, kann man sagen. Gut, was heißt erstaunlich? Das eine ist ein Remake vom anderen. Andererseits formal, vielleicht auch so in den Details, dann doch irgendwie recht unterschiedlich sind. Save the Green Planet und Begonia von Yorgos Lanthimos. Save the Green Planet von 2003 ist ein Film von Jung Jun-won. Ist das ein Regisseur, mit dem du schon irgendwie Kontakte mal hattest? Also der Save the Green Planet, früher Film von ihm, der ja so total überladen ist einfach visuell. Und der Regisseur selbst hat sich dann so ein bisschen, ist ein bisschen ruhiger geworden so auf seine späteren Filme. Und ich habe jetzt auch nochmal gelesen, dass er eigentlich auch ursprünglich dieses Remake hätte machen sollen. Und dann weiß ich nicht genau, wie es passiert ist, aber dann kam es halt, dass Lanthimos dann jetzt das gemacht hat. Hast du irgendwie von dem Regisseur schon vorher was gesehen gehabt?
Ich habe, glaube ich, den Film tatsächlich zuerst gesehen, auch schon ein paar Jahre her. Und dann 1987, also diesen Film über die Demokratiebewegung, habe ich gesehen. Der ist so sehr mainstreamig. Und er hat noch einen Film gemacht, der auch ziemlich gut angekommen ist unter den KritikerInnen, Monster Boy. Den habe ich noch nicht gesehen. Ansonsten habe ich mit ihm jetzt keine großen Berührungspunkte. Ich glaube, er ist keiner der bekanntesten Regisseure Südkoreas, obwohl der Film so einen Kultstatus hier genießt. Mittlerweile, aber war damals auch kein großer Publikumserfolg, der Film, also Save the Green Planet.
Nee, also damals relativ gefloppt so an den Kinokassen, aber hat sich dann so ein bisschen zum Kultfilm entwickelt, hat auch einige Preise irgendwie eingeheimst dann bei so internationalen Festivals und ich glaube, man hat schon mal von dem gehört, also als man so gehört hat, Lanthimos macht jetzt ein Remake davon, hat so ein bisschen geklingelt, glaube ich, bei vielen mehr oder weniger cinephilen Leuten und ich fand's sehr interessant, den jetzt nochmal zu schauen. Vor allem, wenn man ja weiß, dass es ein Remake gibt, finde ich, dann achtet man natürlich einfach auch nochmal so ein bisschen anders auf einen Film. Ne? Also man fragt sich dann, wie ist der aufgebaut? Wie ist so die grundsätzliche Dynamik? Was sind so Thematiken, die hier drin vorkommen? Um dann halt beim nächsten Film sich zu fragen, okay, wie wird das jetzt aufgegriffen? Was wird geändert? Was wird beibehalten? Und so. Was ich ganz interessant fand, ist, dass Jung Joon-won gesagt hat, dass dieser Film so ein bisschen inspiriert ist durch Misery, also durch den Misery-Film aus den 80ern ist er, glaube ich, der auf diesem Stephen King-Buch basiert. Sie heißt dieses Buch auf Deutsch. Und das ist das erste Stephen King-Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe. Das ist auch so der erste Kontakt, den ich so ein bisschen mit Horror, glaube ich, hatte in meinem Leben, dass Verwandte von mir so Stephen King-Bücher immer so hatten. Und ich habe da immer so reingelesen als Kind und fand es immer ganz gruselig. Und irgendwann habe ich mir dann eins geschnappt. Und das war dann Sie, Misery, wo ja diese Frau diesen Schriftsteller, der ja so ein bisschen für Stephen King selbst steht, dann so entführt und quasi foltert. Und dann ist so die Frage, schafft er es da irgendwie rauszukommen oder nicht? Und Jung Joon-won meinte quasi so, dass er von diesem Film fasziniert war, aber es interessanter fand, einen Film zu machen quasi aus der Sicht des Entführers tatsächlich. Also warum wird überhaupt diese andere Person entführt? Und zwar geht es in diesem Film um einen ja so paranoiden Verschwörungstheoretiker, wo, finde ich übrigens auch ganz witzig ist, wenn man das jetzt sieht, wir noch so ein bisschen merken, wie wir die früher dargestellt haben, oder? Also er hat so seltsame Klamotten an und wie so ein Aluhut quasi auf und sowas. Also ich finde, das ist noch so ein bisschen so ein Verschwörungstheoretiker-Bild irgendwie, was so ein karikatureskes Bild eigentlich quasi ist von früher. Und der glaubt, dass Außerirdische aus dem Andromeda-System die Erde erobern wollen. Und er glaubt eben, dass der Vorstandsvorsitzende einer Chemiefabrik so ein außerirdischer Kommandant ist, der Kontakt zu dem außerirdischen Alien-Prinzen hat. Und dann soll diese Invasion starten, weil bald es eine Mondfinsternis ist. Und dann könnte das sein, dass das eben passiert. Und der wohnt zusammen mit seiner Freundin, die eigentlich so Zirkustänzerin ist, Akrobatin ist, am Rand von so einem Ort an so einem Berghang, ist auch Imker und wie auch so Müllhaltenmäßig ist es da quasi so ein bisschen. Und dahin wollen sie den dann eben entführen, sind halt verschwörungstheoretisch so voll verblendet, denken, sie haben irgendwie den Code des Universums gecrackt und entführen den dann, das klappt auch, fesseln den dann und dann wird das so eine Mischung aus Torture-Porn und Komödie, kann man fast sagen. Also der Film ist irgendwie echt so immer auf diesen Effekt gedreht und was machen sie als nächstes und wie verrückt sind sie als nächstes und wie wird das alles so eskaliert. Dieser CEO-Typ ist auch so fast so ein bisschen unbeeindruckt davon. Also das ist richtig so ein Battle, hat man das Gefühl, zwischen diesen beiden Leuten, zwischen dem Entführer und dem Entführten. Und was wir halt, also was mich so total überrascht und mega gefreut hat, als ich den gesehen habe, dass das halt auch wirklich so ein südkoreanischer Crime-Thriller dann auch noch ist. Also man hat dann auch noch so ermittelnde Cops, der eine ist auch so total abgehalftert. Und wir haben natürlich diese starke, ja, so Martial-Arts-Tradition irgendwie auch in diesem Film. Also die Kamera ist unglaublich wild und es gibt auch ganz viele so Fluchtszenen dann, wo dieser CEO kann dann wieder entfliehen und dann schafft man es, ihn wieder einzukesseln. Dann klopft aber die Polizei an die Tür und so. Also der Film macht einfach so, was die Bewegung angeht, finde ich, unglaublich viel so in dieser Prämisse. Und dann gibt es natürlich den großen Twist am Ende, können wir gleich noch erzählen, was der ist. Wie fandst du diesen Film? Wie findest du Save the Green Planet?
Mir hat der ganz gut gefallen. Ich fand den, wie du schon dargestellt hast, der ziemlich unterhaltsam eigentlich, teilweise ein bisschen nervig überdreht, also was man heute, glaube ich, nicht mehr so machen würde, auch nicht in Korea, dass man so, ja, so ganz wilde Filme macht. Das war ja auch eine wilde Zeit damals, wo, also im gleichen Jahr kam ja noch Oldboy, Memories of Murder, Tale of Two Sisters raus, also eigentlich ein ganz krasses Jahr nach dieser, also wo man sich auch entschieden hat, vom Start her eben in diese Filmwirtschaft, Filmlandschaft mehr Geld reinzupumpen. Und ich finde, der Film, das merkt man dem auch an, also dass der eben ja auch das, dass der Geld dahinter gesteckt hat, weil der ist toll ausgestattet, finde ich eigentlich. Ich meine, man hat sogar Geld für Effekte ausgegeben, die heute nicht mehr so toll aussehen. Und ich fand den Aspekt dieser, ich meine, das sind ja eigentlich so auch mehrere Genres in diesem Film verwoben, in Bugonia dann ja später auch. Also man kann das erstmal so als Thriller deuten, so die Frage, ist das denn wirklich ein Alien, fragt man sich dann ja. Und dann wird das dann ja vielleicht auch noch ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Und ich finde diesen Thriller-Aspekt, also die Frage nach dem, ist es denn wirklich ein Alien oder wem haben wir es da zu tun, das ist in dem Film ganz gut gelungen, jetzt im Vergleich zu Bugonia. Weil man diesen CEO ja kennenlernt am Anfang, wie er so röchelnd im Auto liegt, man hört ihn eigentlich erst nur. Und dann sieht man ihn halt, dass er total betrunken ist anscheinend. Aber ich finde, er hat von Anfang an so ein bisschen was Alienhaftes, sodass das so ein bisschen uns unklarer ist als ZuschauerInnen. Das finde ich eigentlich ganz gut an dem Film. Und der war unterhaltsam, aber klar, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm aus Südkorea.
Mhm. Ich fand es schon auch, wie du richtig sagst, so ganz spannend, was hier so mit Genre gemacht wird. Einmal haben wir so ein Mikrogenre, habe ich das Gefühl, so der Entführungsfilm. Das gibt es ab und zu mal. So ein Film, wo halt jemand wird entführt und dann ist so die Frage, was passiert dann eigentlich so in dieser Entführung? Da gibt es in den 80ern so Filme, wo man, weiß nicht, auf der Autobahn sich jagt und die entführte Person ist dann irgendwie mit im Auto. Also das ist auch so ein Kleinkrimineller mit so einer reicheren Person irgendwie zusammenkommt und dann vielleicht verlieben die sich oder weiß ich nicht was oder nähern sich an oder nicht. Das ist so ein, also ich sag mal, das ist so eine generelle Prämisse, aus der man schon was machen kann. Zwei ungleiche Leute werden quasi auf engstem Raum versammelt und dann ist so ein bisschen die Frage, wie kommt man da am Ende raus? Nur das gibt es eigentlich in diesen Bogonia und Save the Green Planet Film nicht so stark, dass man so übereinkommt, finde ich, so dass man so das Gefühl hat, so die lernen sich kennen. Ein Film, der für mich ganz wichtig war in meiner Filmsozialisation, war dieser Film Die fetten Jahre sind vorbei mit Daniel Brühl. Da entführen die ja auch diesen
stimmt.
So einen CEO quasi, also die brechen in diese Gebäude ein und arrangieren die Möbel um, quasi von so Reichen, um immer so zu zeigen, so wir können euch jederzeit kriegen irgendwie und dann geht irgendwie was schief und dann entführen die den und dann haben die tatsächlich auch so Gespräche über irgendwie Terrorismus, weil der war da, glaube ich, auch mal links oder irgendwie so und am Ende sprengen die dann, glaube ich, so einen Fernsehturm in die Luft oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber da muss ich so ein bisschen jetzt nochmal dran denken, dass ich das eigentlich ganz interessant finde. Und ich finde, der Film hat so vom Setup natürlich, weil er nicht nur ist, jemand aus der Unterklasse entführt einen reichen CEO, sondern diese Alien-Verschwörungstheorie-Geschichte noch mit drinne hat, ist ja halt so ein Pulverfass, was man so in verschiedene Richtungen explodieren kann, habe ich so das Gefühl. Man kann quasi so zeigen, okay, wie verrückt sind die wirklich, was machen die wirklich, um rauszufinden, ob er ein Alien ist. Die andere Sache hast du gerade gesagt, ist er vielleicht wirklich ein Alien? Also wir sind so ein bisschen dabei, um zu gucken, könnte das nicht auch sein? Und dann hast du natürlich diese ganze Ebene, die in dem Film total stark ist und in Bogonia recht schwach, der Ermittlung. Ne? Also wie wird das vielleicht rausgefunden? Ne? Wo geht das Geld hin? Wer lebt in diesem Ort? Dann gibt es ja noch den Polizisten, der sich einschleust, der wie du eigentlich ein Wanderer, vorgibt ein Wanderer zu sein in Korea und sagt, kann ich mal übernachten? Du bist auch gerade bei einem Freund, oder? Den Podcast aufzuheben.
Genau,
das
genau.
Ist, aufzunehmen, sind die Parallelen. genau, und der dann rausfindet, da gibt es so Machenschaften. Also ich finde, man merkt so ein bisschen, dieses Setup bietet sehr viel, aber der koreanische Film will es vor allem eskalieren, habe ich das Gefühl. Also er will es eskalieren in diesen Folterszenen, in diesem Absurden und dann auch in so Fluchtszenen, in Kampfszenen. Also er will so ein Stressfilm auch irgendwie sein. Und das fände ich ganz gut. Und da würde ich dich nochmal fragen wollen auch, du hast gesagt, das CGI und so, das sieht alles heute nicht mehr gut aus. Aber was ich schon spannend finde, ist, es geht ja hier um einen Verschwörungstheoretiker und der Film und die Kamera sind ja auch so surrend und flirrend und es werden Sachen eingeblendet und irgendwelche Formeln und sowas. Also ich habe auch das Gefühl, der Film selber versucht immerhin uns so ein bisschen durch die Form so ein bisschen reinzuholen in diese vermeintlich verrückte Verschwörungstheorie-Welt.
Was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass der Film jetzt neben den Aspekten, die du erwähnt hast, dass der Film ja auch so ganz dramatisch ist. Und ich finde, da gibt es einen Moment, wo man da mit dem Charakter von Jin Ha-kyun also so ein bisschen so mitfühlt, weil er ja wirklich irgendwie, ne, die Freundin haut ihm ab und dann kriegt man es eben diesen Background-Plot, also die Hintergrundstory mit der Mutter noch mit, dass man irgendwie ein bisschen Verständnis für ihn hat. Aber generell sind das ja in beiden Filmen so relativ unsympathische Figuren, sodass man ja, ne, dann irgendwie nicht so richtig weiß, woran man ist. Und aber durch dieses Dramatische finde ich den Film eigentlich von der Charakterzeichnung her deutlich gelungener. Und klar, das ist auch eben eine krasse Form von Melodrama und Überdrehung eigentlich in dem Film drin. Und deswegen, ja, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. War das jetzt eine Frage? Nee, ne?
Aber das ist trotzdem nicht schlecht. Ich kann zur Frage gleich nochmal zurückkommen. Aber das stimmt, das ist auch was dem koreanischen Kino auch so ein bisschen nicht eigen ist. Aber dass man schon echt auch fähig ist, schnell so zu alternieren, finde ich immer so zwischen, das ist jetzt super. Also es gibt eine Szene, wie ist denn das? Da kommt dieser Cop zu ihm rein und auf dem Fernsehbildschirm ist noch der gefolterte CEO, der unten in diesem Stuhl ist quasi.
Genau,
und
genau.
Der will halt nicht, dass der Cop das sieht. Und deswegen sagt er dann, ah, da hinten ist ein Alien, ist ein UFO. Und dann macht er so eine Drehung und ich glaube mit dem Fuß macht er dann so die Fernbedienung aus, die irgendwie auf einem anderen Tisch oder sowas ist. Also eine völlig absurde Szene eigentlich. Und dann kommen aber immer wieder so diese dramatischen Momente und irgendwie kriegt der Film das schon hin, so zu alternieren dazwischen. Und das finde ich auch schon irgendwie
Ach, du meintest, ja, dass wir uns quasi gemein machen mit diesem Wahnsinn, dass der Film uns auch so ein bisschen verrückt macht. Das war so, darauf wolltest du hinaus, ne?
Genau, darauf wollte ich vorher hinaus und will aber trotzdem nochmal sagen, ich finde, es stimmt, du hast recht. Also er schafft es trotzdem, eine charakterliche Zeichnung zu machen, obwohl er es eher als Unterhaltungskonzept eigentlich spielt, ne, was wir hier sehen.
Mhm. Genau. Ja. Also ich meine, auf so einer, also ich fand beeindruckend, auch damals schon, ich habe den Film, glaube ich, zu Beginn der Corona-Pandemie habe ich den geguckt. So, da habe ich ja angefangen mit Kino Korea und habe mir da so ein paar Klassiker angeguckt. Und da fand ich schon beeindruckend, weil das war dann ja auch so die Zeit, wo man so in den Medien so ganz viel über diese Spinner, ne, Verschwörungstheorien, VerschwörungstheoretikerInnen und sowas, ne, gehört hat, gesehen hat, irgendwelche ReichsbürgerInnen, die kamen damals auf. Aber als der Film rauskam, gab es das ja alles noch nicht. Also da gab es ja noch kein YouTube, kein Facebook. Und deswegen war der Film, in dieser Hinsicht ist der Film seiner Zeit ja so ein Stück weit voraus, was ich dann hinsichtlich der Science-Fiction eigentlich ganz interessant finde, weil die Science-Fiction, ne, du hast jetzt gesagt, der hat sich da irgendwie inspirieren lassen von Misery und auch von dieser Idee, dass irgendwie war das Brad Pitt oder irgendwie so ein Schönling irgendwie auch ein Alien ist oder so, hat er noch
DiCaprio.
Gelesen. DiCaprio, genau.
Und DiCaprio ist ein Alien, das junge Frauen irgendwie verführt, junge Menschenfrauen, ja.
Also quasi hat sich selbst in diese Theorien anscheinend ein bisschen reingelesen und dann eben diesen Film daraus gemacht. Aber heute, oder wenn man den Film jetzt heute sieht, da würde man ja, also würde man gar nicht mehr hinterfragen, wo diese Theorien herkommen, sondern jeder kennt halt diese Theorien mittlerweile schon. Und früher war das eher noch so ein bisschen so ein obskures Geheimwissen. Und heute ist es eigentlich ja kein Geheimwissen mehr. Und deswegen ja, ist Bugonia eigentlich in der Hinsicht der uninteressantere Film, weil er eben ja eher so ein bisschen in die Vergangenheit blickt aus heutiger Sicht dann.
Post 9/11 ist ja schon aber die Zeit der großen Verschwörungstheorien, auch im Internet. Ich erinnere mich noch, wie hieß denn dieser Film, wo es immer Zeitgeist hieß, dieser Film, wo es darum ging, irgendwann sind wir alle RFID gechippt. Das war so ein Film, der ging damals auch so rum, den haben Leute dann so geguckt und der ist von 2007, okay, interessant. Stimmt, ich erinnere mich auch aus der Schulzeit, so dass der so rumging. Also wir hatten auf jeden Fall Verschwörungstheorien. Natürlich 9/11 was an Inside-Job ist so diese eine große. Dann natürlich diese Big Pharma-Kritik, erinnere ich mich auch. Wir sind ja sowieso so dann in dieser Zeit der Konsumkritik, ne, und auch dieser Zeit der Kritik an den großen Firmen, also Monsanto und so diese ganzen Sachen. Ich erinnere mich an diesen Film We Feed the World, der irgendwie in meiner Jugend dann so groß war, wegen dessen ich dann damals vegan geworden bin und so. Aber es stimmt, es hatte noch irgendwie was anderes, so ein bisschen an sich, dieses Verschwörungstheoretiker sein. Es hatte eher noch dieses, okay, die haben so den Aluhut auf und sind so ein bisschen verrückt. Und heute sitzen die ja an der Macht, ne? Oder beziehungsweise werden an der Macht in den USA diese Verschwörungstheorien halt absichtlich auch bespielt. Ne? Ob Donald Trump wirklich an irgendeine QAnon-Scheiße glaubt, ist, glaube ich, egal. Er weiß halt, ihm nützt das, wenn er da irgendein Großmal macht oder weiß ich nicht, wenn man da irgendwie so diese Leute irgendwie akquirieren kann. Und deswegen stimmt das. Das war auch damals ein großes Thema, als Save the Green Planet rausgekommen ist. Aber es war noch nicht so so an der Oberfläche quasi so die Politik oder die Welt bestimmt oder so ein Faktor auf jeden Fall im Leben, dass uns ganz klar ist, ja, das sind Incels und so weiter, ne, wenn wir das jetzt sehen.
Ja, weil der Film auch so eine Psychologisierung ja eigentlich schon vornimmt und uns ja auch so ein bisschen erklärt, wie das eigentlich dazu kommt, ne, weil das ist ja so eigentlich fast ein geschickter Twist oder so ein Kniff, den der Film macht, weil er will uns ja dann irgendwie auch erzählen, dass er diesen Theorien irgendwie folgt, weil er so viel schlimme Sachen erlebt hat. Also eigentlich so eine gebrochene Figur ist das ja, die wir da erleben. Und ja, und also super tragisch eben. Und man denkt dann ja eine Zeit lang, ja, deswegen ist er irgendwie so abgedriftet und so. Also, ne, diese Figur des Schwurblers, des Verschwörungstheoretikers, ne, die wird da eben schon ja eigentlich, ja, also man könnte sagen, früh oder, also ich finde schon eben früher dargestellt als die Zeit das irgendwie Zeit das nötig gemacht hätte, ne? Weil finde ich es eigentlich ziemlich passend, was man quasi heute über diese Menschen weiß, wie man die heute so quasi charakterisieren und deuten würde irgendwie.
Mhm. Wobei es auch die große Zeit ist der Twist-Filme, ne? Also irgendwie so bei Fight Club und natürlich Matrix, wo ja auch so ein Neo ja auch an die Verschwörung glaubt, dass er nur in der Matrix lebt und sowas, ne? Also es ist schon natürlich so ein bisschen dieser Zeitgeist von diesen großen Theorien und wer lenkt eigentlich die Welt und so weiter und so fort. Ich finde super spannend und auch sau witzig in beiden Filmen, aber vor allem in Save the Green Planet, die Szene, als dann der oder die CEO merkt, ich komme hier nicht weiter, indem ich das abstreite quasi, dass ich das bin. Ich komme eventuell weiter, indem ich so tue, denken wir an dem Punkt noch, als wäre ich wirklich halt dieses Alien tatsächlich, ne? Und indem ich jetzt mir aus dem Stegreif quasi so eine komplette Geschichte der Welt irgendwie so ausdenke, wie das wohl war. Also wir sind irgendwie Aliens, wir sind auf die Welt gekommen. Dann ist es ja in Save the Green Planet sogar noch so, dass wir tatsächlich diese Obelisk-Szene aus 2001 hier mit drin haben. Also dass tatsächlich so quasi hier einfach Kubrick nicht nur zitiert wird, sondern eigentlich in das eigene Worldbuilding hier mit aufgenommen wird. Und wir haben dann die Menschenrasse gemacht und so weiter und so fort. Und da gibt es dann diese Szene immer, in der dann dieser Verschwörungstheoretiker, der uns als völlig verrückt irgendwie gezeigt wurde am Anfang, dann auf einmal so sagt, stimmt, das ergibt eigentlich alles Sinn. Aber Moment mal, wenn das so wäre, dann müsstest du ja 1 Million Jahre alt sein. Und dann sagt diese CEO-Figur, naja, hast du nicht verstanden, was irgendwie mit relativer Zeit und sowas, wir haben eine andere Schwerkraft, also kreisen wir anders um die Sonne und deswegen irgendwie sind wir natürlich nur 150 Jahre alt oder so. Und dann hat man wie dieses GIF, wo diese Frau diese Formeln vom Gesicht hat. Ja, hast du das auch in diesem Film, dass er das dann nochmal so durchrechnet und sagt, ah, okay, macht Sinn. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass uns der Film, also dass sie uns so ein bisschen auch analysieren wollen, wenn man auf so einer bestimmten Abstraktionsebene falsch abbiegt, dann ergibt das völlig Unsinnige auf einmal für einen auch Sinn. Und dann kommt man da nicht mehr so richtig raus. Und das ist, glaube ich, was beiden Filmen eigen ist, dass an sich daran zu glauben, dass es Verschwörungen gibt, dass es Big Pharma gibt, dass es, weiß nicht, Lobbygruppen gibt, die Interessen durchdrücken, das stimmt, oder das ist keine schlechte Idee, würde ich sagen, aber sobald man irgendwie abdriftet in die falsche Richtung, so dann ergeben auf einmal Sachen, die sinnlos sind, dann auf einmal so eine eigene Logik. Und das zeigt eigentlich auch der Save the Green Planet schon ganz früh in dieser Gag-Szene, wo er sagt, ja, stimmt, na klar, jetzt ergibt es Sinn, was du erzählst.
Ja, die große Frage ist ja dann, ob der Film uns eigentlich sagen möchte, ne, klar, es gibt Verschwörungen auf der Welt, aber ob denn auch was an diesen komplett wahnsinnigen oder vermeintlich wahnsinnigen Theorien dran sein könnte. Aber ich würde sagen, wollen wir aufs Ende zu sprechen kommen oder das ist noch zu früh?
Können wir gerne drauf kommen, denn das ist quasi ja das, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt jetzt bei diesen beiden Filmen. Man könnte den Film ja ohne die Alien-Ebene machen. Also so ein Lowlife, dessen Mutter im Sterben liegt, weil Pharma sie vergiftet hat vermeintlich, entführt einen CEO, der dafür verantwortlich ist. Und da könnten ja viele Sachen draus entstehen eigentlich. Aber dieser Film agiert ja mit der Prämisse, der denkt, das ist ein Alien. Und das verwässert ja fast diesen generellen Klassenkonflikt, den wir haben.
Wir sollen denken, am Ende gibt es ja noch, das gibt es ja in beiden Filmen auch diese Szene, dass, also wir sollen ja erst denken, er macht das aus Rache und hat sich da irgendwie was reingestürzt. Ne? Irgendwie, er hat diese Bücher gelesen, er hat im Internet nachgeschaut, er war dieser Echo Chamber, wie dann in Bogonia vorkommt, dieser Begriff. Aber und dann kommt zu diesem Moment, wo man rausfindet, der ist eigentlich ein Serienmörder. Der hat irgendwie schon mehrere Leute auf dem Gewissen. Und dann merken wir, okay, der ist doch total verrückt irgendwie. Und dann kommt ja der Plot, dass man dann irgendwie denkt, okay, er hatte doch irgendwie recht mit dem Andromeda-Kram. Und da ist die Frage, ja, was will der Film uns damit sagen? Verschwörungstheorien oder so, das könnte es wirklich geben. Und das will der Film ja eben eigentlich gar nicht machen. Sondern ich deute die beiden Filme so, dass es sind eigentlich total misanthropische Filme und total, die haben eben sehr zynischen Blick auf die Menschheit, weil sie uns ja eigentlich nur Charaktere darbieten, ich meine in Bogonia vor allem, in Green Planet eigentlich auch, bis auf den Polizisten vielleicht, die total verkommen sind auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen ist die Menschheit ja nicht mehr zu retten. Das ist ja so ein bisschen das Ergebnis von beiden Filmen. Mhm. Also der hat zwar irgendwie recht, aber er foltert halt. Und zu welchem Preis setzt er das dann durch, so. Das finde ich, steckt da noch drin.
Total, finde ich auch. Wir müssen das Ende jetzt mal verraten von diesen beiden Filmen, falls ihr bis hier zugehört habt und irgendwie dachtet, die will ich noch gucken, dann schaut die jetzt, denn es gibt noch was passiert und das müssen wir jetzt aufklären. Ja, in beiden Filmen kommt raus, diese Person ist tatsächlich ein Alien. Das ist so ein bisschen der Witz am Ende. Ich denke, man kann es auch erstmal als Witz lesen. Also ich glaube nicht, dass diese Filme, dass man damit so einer Vulgär-Themen-Analyse rangehen muss, dass man sagt, okay, ja, der Film zeigt ja, es gibt Aliens, denkt der Film jetzt, es gibt Aliens oder irgendwie sowas. Ich glaube, darum geht's nicht. Ich glaube, einerseits kann man das als Witz und als Unterhaltungselement lesen, dass es einfach halt schon funny ist, wenn jemand die ganze Zeit halt erzählt, ja, wir haben dir die Haare abrasiert, damit du nicht mit deinen anderen Andromedanern kommunizieren kannst und am Ende sagen die tatsächlich sowas wie, wir haben versucht, dich anzurufen und deine Haare waren ab. So, das ist halt witzig, vor allem nachdem halt so viel aufgefahren wurde vorher, nachdem da so gefoltert wurde und also auch vor allem diese religiöse Metaphorik, die ja da, also er wird ja ans Kreuz quasi genagelt und reißt sich dann da tatsächlich ab, um da so rauszukommen, ne? Und dann am Ende wird gesagt, naja, deine Haare waren ab, wir konnten wirklich nichts machen. So, das ist halt einfach funny, so das zu sehen. Und trotzdem stellt der Film halt so ein bisschen so eine Frage, okay, was nehmen wir jetzt daraus mit, so ein bisschen, ne? Also ist das eine Absolution für Verschwörungstheorien? Ich habe es eher so gelesen, dass der Film uns die Frage stellt, wie eigentlich so eine Obrigkeitskritik funktionieren kann und dass es auf jeden Fall wichtig ist, zu abstrahieren. Also es ist wichtig, irgendwie auf die systemische Ebene tatsächlich zu gehen und sich zu fragen, was funktioniert da eigentlich, wie agiert der Kapitalismus, wie agiert Big Pharma, wie agieren auch diese CEOs. Ich glaube auch, wir können mitnehmen, man kann sowieso sowohl kritisch gegenüber CEOs sein, als auch gegenüber der Firmen, als auch gegenüber des Systems. Aber wenn man irgendwie eine Ebene so zu weit geht, dann verwässert die eigene Kritik und dann kommt man nicht mehr so richtig zu Rande. Und das wäre dann halt diese Alien-Geschichte, mit der man dann wahrscheinlich politisch nicht mehr richtig was ausloten kann. Gleichzeitig glaube ich, er will uns mit dieser religiösen Symbolik, also das ja auch ist, also da stirbt ja jetzt diese Person eventuell auch für die Sünden der Menschen. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, ne? Die werden so gefoltert oder vergiftet, um eventuell dann bessere Menschen wieder zu werden oder sowas. Ich glaube, er will uns am Ende sowas sagen wie: Wir sind schon aber ganz schön verkommen als Menschheit und irgendwie hoffen wir fast, es kommt noch mal irgendwer von oben und löst das Problem für uns. So, also da so sehe ich das so ein bisschen, so dass er da so ein bisschen was zynisch Hoffnungsvolles in diesem Ende uns irgendwie so zeigen will.
In welchem Film war das denn drin mit dieses arg moralische von wegen, ja, irgendwie sind dann die Dinosaurier gestorben, dann haben wir aber entschieden, wir wollen eine neue Rasse auf die Erde pflanzen, also dass dann irgendwie, sind dann die Affen sind irgendwie durch diese Arche bei rausgekommen, also es ist alles so, ein bisschen alles nach Scientology irgendwie, nach diesem Mythos von denen. Auf jeden Fall sind dann die Menschen entstanden, aber die sind halt moralisch verkommen. Guckt doch mal, was die machen miteinander. Ich glaube, das ist in Green Planet drin. Da gibt es noch Bilder irgendwie, aus der NS-Zeit wird da noch eingespielt und sowas. Ne? Das ist alles in, genau. Und das ist ja dann quasi
das Begonia wird es nur erzählt, ne? Also genau, wo Green Planet quasi das versucht, noch so mit Bildern und mit Montage und so zu untermalen. Und dann erzählt Emma Stone das so straight face.
Dann ist es ja aber seltsam, gerade in Begonia eigentlich, dass. Also, da habe ich mich dann ein bisschen dran gestoßen, dass ja quasi, wenn das ein Experiment ist oder irgendwie die versuchen wollen, die Menschen doch noch irgendwie rumzureißen auf moralischer oder körperlicher Ebene oder wie auch immer, warum ist Emma Stone, also der Charakter des CEOs, jetzt Emma Stone fand ich eigentlich problematischer, warum wirkt sie denn dann quasi als so Evil Overlord auf der Erde mit und macht die Erde eigentlich zu einem schlechteren Ort? So, und das fand ich eigentlich seltsam geschrieben irgendwie in den Filmen, weil sie ja quasi selber da irgendwie sich dem Menschen gegenüber nicht fair verhält und das dann aber der gute, ne, jetzt in dem Film kritisiert wird eigentlich.
Das finde ich auch so ein bisschen schief thematisch tatsächlich, das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt. Ich glaube, aus der Logik der Filme ist es, weil sie dann in diesen Funktionen diese Experimente irgendwie durchführen können, ne? Also es geht, die Story des Films ist ja so, dass das versteht man auch gar nicht, wie das passiert. Also irgendwann gab es so Atlantis oder so und dann haben die Menschen aufbegehrt gegen diese Götter und da haben dann die Menschen sich irgendwie ein neues Gen eingepflanzt oder so, um stärker zu werden als die Götter und dadurch sind sie so verkommen geworden irgendwie. So ein bisschen Prometheus-mäßig, so steht das Feuer und dann wird Büchse der Pandora geöffnet so ungefähr und dann gibt es diese Revolution. Und dieses Gen wollen ja diese Gottwesen da wieder raushaben irgendwie aus den Menschen. Und dadurch machen sie, glaube ich, diese Experimente und genau, deswegen kommt ja am Ende quasi so raus, also sie war wirklich ein Alien. Und die Aliens sind aber gut. Also das ist ja so dieser Twist, der da drin ist in diesem Film, dass wir erst denken, dieses Bild des Aliens soll uns ja einerseits zeigen, die sind so entfernt von uns. Und das ist ja was wir im Cold Open besprochen haben. Zuckerberg, Musk und Bay, die wirken alle wie Aliens, ne? Weil die sind so weit weg von irgendwie dem, was wir im Alltag machen, dass die unmenschlich werden. Und die andere Seite ist ja so, die sind Aliens, also die kontrollieren alles, mit so einer Übermacht im Hintergrund quasi sowas, ne? Weil sowas, was man früher strukturellen Antisemitismus oft genannt hat, so dass man das Gefühl, es gibt so eine Weltverschwörung, das machen so Einzelne und keine Ahnung, so diese Sache. Und was der Film dann aber auflöst, ist ja so ein bisschen, na, das sind Aliens, aber die wollen es guter. Also das sind eigentlich so wirklich eigentlich wohlmeinende Gottwesen, die irgendwie es nicht mehr hinkriegen, ihre eigene Schöpfung so im Zaum zu halten.
Ja, da gibt es ja noch den Aspekt mit den Bienen in beiden Filmen, der dann ja bei Begonia deutlich besser ausgearbeitet ist, finde ich, weil da erscheinen die Aliens nicht mehr so als, als so super wohlwollend, sondern eher so als diejenigen, die quasi eigentlich ein Volk unter sich wollen, was quasi nicht aufbegehrt, also quasi, ne, so wie im Kapitalismus, mhm, in irgendwie diesen Firmenstrukturen, aber auch so generell. Und das kritisiert dann ja auch, kritisieren ja eben auch die Entführer quasi, die beiden Figuren oder die Figuren, dass sie, mhm, quasi nicht nur die Bienen sein wollen oder nicht nur in diesem Bienenvolk quasi mitlaufen wollen, sondern irgendwie sich wieder frei fühlen wollen. Und diese Bienenthematik, die finde ich tatsächlich in Bourgogne gut, also quasi weitergedacht konsequent, weil die im ersten Film, The Green Planet, eigentlich, ich weiß gar nicht, warum die da drin ist. Vielleicht wegen dieser Naturverbundenheit, mhm, weil das Bienensterben ja wiederum auch damals schon angefangen hat. Aber das ist heute natürlich auch deutlich präsenter. Und genau, fand ich aber in Bourgogne irgendwie gelungen, da den Aspekt mit den Bienen, irgendwie mit dieser Kapitalismus und Sozialkritik, die da drin ist, irgendwie von Anfang an.
Mhm. Fand ich auch ganz gut. Stimmt, weil die Menschen haben unter sich ja auch, also so ein Volk, was sie beherrschen. Das sind die Tiere quasi oder so, sagen wir. Mhm. Und oder die Bienen als Arbeiter-Metapher, ne, gibt es ja auch so, dass die halten so das ganze System eigentlich am Laufen. Und wenn wir die nicht hätten, wären wir tot. Und trotzdem zerstören wir die so ungefähr, ne? Das ist ja auch so ein bisschen da so drin. Plus, da ist natürlich so ein bisschen drin diese Idee, dass er so sehr naturverbunden ist, aber dann so den einzelnen Menschen irgendwie hasst oder foltert und so. Und gleichzeitig aber ja einen Punkt hat. Also deswegen ist ja dieses Ding, man denkt so, ja, kann ruhig mal ein CEO entführt werden, wenn dann vielleicht irgendwas Besseres passiert. Ich meine, wir hatten ja gerade Luigi Mangione, der dann irgendwie abgehypt wurde, sogar für den Mord eines CEOs. Mhm. Nur wird das hier aus den richtigen Gründen quasi gemacht in diesem Film. Und das ist was diese Naturverbundenheit, also baut da wieder so eine Widersprüchlichkeit, kann man vielleicht sagen, irgendwie so auf. Lass doch mal zu Bourgogne tatsächlich kommen. Also wir haben ihn immer jetzt so ein bisschen angesprochen, aber man kann ihn ja noch mal so ein bisschen stärker vielleicht einführen. Also wir haben hier die ähnliche Geschichte. Jesse Plemons ist diesmal dieser Verschwörungstheoretiker. Emma Stone ist die CEO, die dann entführt wird. Wir haben eher so ein verfallenes Haus in so einer Kleinstadt, so einer Vorstadt irgendwie, in dem wir sind. So ein bisschen so Redneck-mäßig sieht es aus. Ich finde ich bei Save the Green Planet noch ganz witzig, so selbst die Verschwörungstheoretiker, es sind natürlich SüdkoreanerInnen, die sehen immer alle noch irgendwie ganz ansehnlich aus, finde ich, in einem südkoreanischen Film. Aber hier ist es dann so, dass tatsächlich Jesse Plemons natürlich so total verloddert ist und ja, dieser Film hauptsächlich halt in seinem Keller dann eigentlich spielt. Wir haben ein paar starke Unterschiede. Ich würde sagen, der erste starke Unterschied ist dieses Gender-Swapping. Also Emma Stone ist CEO und sie ist eben auch weiblicher CEO und darum geht es auch in dem Film. Also am Anfang so als neue Führungskraft soll sie eine Rede halten zu Diversity und starting a conversation und a safe space und so weiter und so fort. Wir haben auch das Gender-Swapping bei dem Sidekick von Jesse Plemons, der diesmal ein Mann ist, der sein Cousin ist und so ein bisschen auch so ein bisschen der Idiot, der Mitläufer eigentlich so ist, der von Plemons abgerichtet wird. Und die haben noch stärker so eine eigene Ideologie, also die uns wirklich halt so an Inzeltum und so erinnert, ne? Also die sich abhärten wollen, die sich was spritzen auch, damit sie sich irgendwie kastrieren oder sterilisieren, also Testosteron irgendwie abtöten. Also nicht so für die vermeintlichen Reize dann von Emma Stone empfänglich ist, sind von diesem weiblichen Alien, das irgendwie da ist. Also das haben wir auf jeden Fall hier drin, das ist anders. Dann haben wir natürlich, wie du schon angesprochen hast, aktuell einfach mehr Verschwörungserzählungen im öffentlichen Raum, die hier so ein bisschen aufgegriffen werden, was dem Film den Vorwurf einheimst, irgendwie so ein bisschen altbacken zu sein in seinen Themen, also so ein bisschen durch. Das haben wir doch schon ewig diskutiert, irgendwie Incels und Woke Corporatism und diese ganzen Sachen so. Also wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir werden natürlich auch so Online-Diskurse wiedergekaut, die wir schon seit 10 Jahren führen. Dann ist der Film langsamer erzählt und halt eher wie so ein Kammerspiel, ne? Also diese ganzen verrückten Sachen, die wir in Save the Green Planet hatten, dass die Kamera wirklich auch, ne, so wie 2000, Anfang der 2000er mal über so ein Kabel drüber irgendwie geht oder sowas, das gibt's halt hier nicht so. Dafür diese Lanthimos-Isms so ein bisschen, also es ist in VistaVision gedreht, wir haben so diese Großaufnahmen, wir haben Tracking-Shots, diese Geschichten so, ne? Wir haben diese Weitwinkel-Optik auch, wie ganz oft so bei Lanthimos. Und was ich so ein bisschen das Gefühl hatte diesmal, dass Lanthimos langsam so ein Badum-Pointen-Regisseur wird. Also erst passiert lange nichts, dann passiert so eine Eskalation und dann so Schnitt. Wir sehen jemanden auf dem Fahrrad und dann schwellt so dieser Orchesterchor irgendwie immer so an, dass wir so merken, ah, jetzt ist wieder irgendwie so was Krasses passiert. Und was wir natürlich auch nicht haben, wir haben nicht diesen starken Fokus auf diesen Polizeiplot, auf diese Investigation irgendwie, die stattfindet. Die passiert eher so ein bisschen zufällig irgendwie so nebenbei. Also der Film ist bis aufs Ende dann schon auch so sehr reduziert. Wie hat dir das so gefallen, wie Lanthimos das hier adaptiert hat?
Ja, ich meine, den Polizeiplot fand ich jetzt an dem koreanischen Film auch nicht das Stärkste. Ich finde übrigens, den hätte man zu Recht rauskürzen können. Der Film ist ja trotzdem genauso lang. Also ich weiß, da kamen ja eben andere Sachen noch dazu. Ansonsten, ich fand der Film, da passiert eben weniger, wie du jetzt schon gesagt hast. Und ich finde, der dreht sich auch so ein bisschen im Kreis. Also ich würde fast sagen, zwischendurch war es ein bisschen langweilig fast schon. Also weil diese Dialoge, ich meine, klar, ich habe Double Feature geguckt am Sonntag, sodass ich dann auch quasi natürlich wusste, worauf es hinausläuft. Aber ich finde, ja, mit diesem Wissen ist der Film dann so ein bisschen, okay, also, oder, na gut, ich hab noch gehofft, dass es vielleicht noch einen anderen Twist nimmt, das wusste ich ja noch nicht, aber man hat sich ja gedacht, dass der Film sich daran orientiert. Und klar, die Folterszenen, die haben nicht ganz diese Drastik, finde ich, aber man auch nicht so viel sieht. Also, und selbst für Lanthimos, ich meine, ich verbinde den immer mit so diesen Uncanny-Charakteren und diesen seltsamen, gestellsten, unnatürlichen Dialogen. Und die waren in dem Film auch weniger drin tatsächlich. Also ich meine, der Film, die Dialoge waren jetzt nicht super, super befremdlich, fand ich. Also ich fand den Film eigentlich ja ein bisschen ja so handzahmer als seine vorherigen Filme, kann man sagen. Also ich mochte den nicht ganz so gerne wie The Green Planet, wie die Vorlage. Weil der eben auch zu viel eigentlich gleich macht und zu viel sich da eigentlich abschaut.
Ich denke auch, der gewinnt auf keinen Fall davon, wenn man Green Planet schon gesehen hat vorher. Also ich habe viele auch so ganz euphorische Stimmen im Katz Discord dann gelesen von Leuten, die Green Planet nicht vorher geguckt haben, also die gar nicht wussten so, in welche Richtung das geht. Ich glaube, dann gewinnt er tatsächlich nochmal so ein bisschen. Manchmal sind diese Längen bei Lanthimos auch ganz angenehm, wenn man so nicht weiß, was gleich passiert oder wie die Welt überhaupt funktioniert. Also ich habe jetzt noch mal Kinds of Kindness aufgeholt für diese Folge und fand den echt ziemlich gut in Teilen. Und gerade diese erste Episode, als dann Jesse Plemons in so einem ja völlig unbeeindruckten Ton seiner Frau erzählt, dass quasi das ganze Leben, was sie aufgebaut haben, nur von Willem Dafoe geplant war, der für alles bezahlt hat und selbst die Fehlgeburten quasi so Abtreibungen waren, weil er ihr ein Medikament eingeflößt hat und so. Das fand ich so düster wieder und so heftig. Und da in diesem ersten Teil von Kinds of Kindness werden eigentlich auch ähnliche Fragen gestellt. Also was sind diese CEOs eigentlich? Wem unterwerfen wir uns und so? Also da dachte ich so ein bisschen, Lanthimos findet vielleicht doch wieder zurück nach seinen großen so Weirdness Aus-Acting-Paraden, Poor Things und The Favorite und so. Aber jetzt bei dem dachte ich wieder so, ist vielleicht dann doch nicht so das beste Material vielleicht gewesen für ihn. Also dafür, dass er viel weggekürzt hat, hat er wenig aufgefüllt, finde ich, mit so interessanten Ideen oder so. Ich fand das Ende toll. Also ich fand das super, wie Emma Stone aus diesem Krankenwagen aussteigt, zurück in die Firma rennt, sich dann da teleportiert, wie diese Aliens aussehen, noch stärkerer Fokus auf die Haare irgendwie. Das fand ich einfach witzig. Also wie das, nachdem wir nur im Keller waren, die ganze Zeit auf einmal doch so ein Ausstattungskino wird. Ich fand den letzten Shot, wo die Menschheit stirbt oder diese verschiedenen Shots, auch irgendwie toll in Szene gesetzt. Aber zwischendurch nimmt Lanthimos halt dieses Katz-und-Maus-Spiel aus dem koreanischen Film raus. Dieses, wir rennen hin und her, wer versteckt sich wo, wer macht was. Und kleistert es zu mit Dialogen. Und die sind so ein bisschen uninteressant irgendwie. Einerseits, weil wir natürlich das schon kennen, also solche Sachen, nicht jetzt unbedingt diese Alien-Sache, aber ja, du bist in der Echo-Chamber, du bist ein Incel, nein, bin ich nicht. Ihr macht eine Verschwörung und so. Also das ist fast naturalistisch realistisch, so abgebildet, wie das wahrscheinlich vielleicht wirklich wäre, wenn man so jemanden entführen würde. Also da habe ich wenig irgendwie so filmemacherische Handschrift irgendwie so bekommen. Und dann ist es natürlich formal recht uninteressant über weite Strecken, so was hier passiert. Das Interessanteste vielleicht noch, fand ich, du hast ihn witzigerweise, ich habe das auch erst so gesehen, bis ich dann noch mal ein bisschen was gelesen hatte und darüber nachgedacht habe, diesen Polizisten so als einzigen so nicht durchtriebenen Charakter dargestellt. Aber bei dem steht im Raum, dass er die Plemons-Figur als Kind vergewaltigt hat, als er Babysitter bei denen war.
Im Moment, bei Green Planet würde ich das sagen, dass die beiden Polizisten
genau.
Bei dem Film, nee, genau, da wird der Polizist ja quasi so ein bisschen Teil dieses Racheplots, weil auch da kommt ja raus, dass Plemons oder die Figur, wie heißt da, Teddy, dass er ja auch ganz viele Leichen im Keller hat. Und der Polizist ist ja dann quasi eine weitere Leiche, die dann später dazukommen wird. So.
Genau, und bei dem ist ja irgendwie so, also der sagt doch irgendwie sowas wie, ja, ich habe das gemacht und ich hab das dann nie wieder gemacht und irgendwie ja, so. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, ob der Film ja so ein bisschen die Verschwörungstheorie vielleicht auch noch mal so als die Lüge, die man sich selber erzählt, irgendwie so framen möchte, ne? Also irgendwie mit diesen Aliens und dann mit diesen dieser verdrängten Vergewaltigung und so. Also ja, eventuell, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, dass dieser Polizeiplot einmal reduziert wurde, aber dann um dieses eine Detail erweitert wurde.
Ja, habe ich irgendwie ich habe es mir nicht so richtig, also klar, nicht, was heißt nicht so richtig verstanden. Für mich war das eben Teil dieser Erzählung, die uns dann ja erstmal zu Teddy hinführen soll, ne? Dass der quasi einfach eine gebrochene Figur ist und auch ein bisschen ne, verrückt irgendwie. Aber das wird dann natürlich alles relativiert durch diesen Leichenfund im Keller, wo man dann merkt, okay, der ist schon lange, lange einfach total abgedriftet so. Ja. Also mir hat das nicht viel gegeben mit dem Polizeiplot und es fehlt ja sogar dieser tolle Spannungsmoment so ein Stück weit. Ne? Es gibt zwar auch diesen Bildschirm, aber es gibt nicht so diesen richtigen Ausbruchsversuch. Da gibt es ja eher diesen anderen Höhepunkt, wo sich dann Don eben hinrichtet. Und Don ist für mich auch eine Figur, die ich auch seltsam fand, weil die eigentlich nur für die Expedition da war am Anfang. Also die Figur, die hat ja eigentlich bis auf ja eben so der noch dümmere zu sein, eigentlich gar nichts, auch nichts für den Film getan eigentlich, finde ich. Also die Figur, ja, weiß ich nicht, der wurde am Anfang wurde halt anhand der Figur erklärt, was man vorhat. Also der Teddy hat immer Don erklärt, sodass wir es auch checken. Aber ansonsten war auch die Don-Figur so ein bisschen überflüssig, könnte man fast sagen.
Ja, einerseits, genau, glaube ich, man hat den reingenommen, damit man so ein bisschen diese Incel-Männer in der Echo-Chamber-Sache irgendwie reinkriegt und weg von dieser Liebesgeschichte geht. Das finde ich aber auch ein bisschen bezeichnend fürs Kino heutzutage, also dass man so diese Liebesgeschichte, die ja auch so ein bisschen in dem koreanischen Film angedeutet oder drin ist, so ein bisschen rauskürzt jetzt aus dem Ding. Und andererseits fand ich es aber auch ein bisschen komisch, dass der ja dann auch sich tötet. Also nachdem quasi die Alien Queen ihm ja sagt, du kannst mit auf das Raumschiff, erschießt er sich für so einen Schockeffekt irgendwie. Und das fand ich so ein bisschen blöd eigentlich, wie damit umgegangen wurde. Weil das war eigentlich ganz interessant, fand ich so. Diese Idee, dass er tatsächlich wirklich sein Leben so wenig mag, dass er wirklich weg möchte eigentlich auf diesen Alien-Planeten und man das dann so auflöst irgendwie. Also das meine ich, glaube ich, mit diesem Pointenregisseur. Latimos will das schon auch zu einem Unterhaltungsfilm machen und hat dann immer diese Gags, die trotzdem drin sind, die dann von ein bisschen Stille halt immer so voneinander abgegrenzt sind.
In meinem Kino, ich war in Incheon im Kino, hier wohne ich ja gerade, also quasi so ein quasi vor Seoul, diese Riesenstadt Incheon, da waren 4 Leute mit mir im Kino und 2 davon haben geschlafen. Und die Frau neben mir ist immer aufgeschreckt bei diesen Pointen, bei diesem Dö-dö-dö-dö. Ist immer so, also die hat aber komplett durchgepennt und am Ende habe ich sie noch geweckt, dann ist sie einfach, als Licht an war, ist sie dann mit mir rausgegangen. Und so. Das war auf jeden Fall, also der Film kommt dir nicht ganz so gut an in Südkorea, das ist doch als kleine Randnote, wobei hier auch groß beworben wird, weil der von CJ auch mitproduziert ist, also von der koreanischen Produktionsfirma, aber das jetzt nur am Rande. Fand ich auf jeden Fall witzig, weil du sagst so, der Film war schon laut stellenweise und das habe ich immer gemerkt an meinen Sitznachbarinnen, die dann quasi immer aus ihrem Schlaf aufgeschreckt sind.
Ich fand irgendwie noch ganz interessant, das hat mich so ein bisschen an American Psycho erinnert, diese Montage am Anfang, also dass die Verschwörungstheoretiker trainieren quasi dafür, diese Frau zu entführen und müssen auch Liegestütze für machen und müssen dann dieses Zeug irgendwie fressen, um sich zu entsexualisieren und dann darf es auch keine Screentime mehr geben, so ein bisschen und das wird gegengeschnitten mit Emma Stone, die irgendwie Yoga macht und diese Gesichtsmaske irgendwie auf hat und so weiter und sich halt so vorbereitet, also ihre Morning Routine irgendwie so macht. Und da habe ich mich, also das fand ich auch irgendwie so ein ganz interessantes Bild, irgendwie, dass selbst in diesen Leuten, die diese Corporate-Welt eigentlich ablehnen, trotzdem mittlerweile schon diese Ideale dieser Morgenroutine und Selbststehlung und keine Screentime mehr und sowas, dass das da auch drin ist, also dass da irgendwie so eine Parallelisierung stattfindet, aber sonst war das jetzt in dem Film nicht so richtig für mich. Also ich fand die Szene irgendwie ganz cool. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Ich fand so ein paar Szenen echt so ganz cool und dann gibt es halt diesen Mittelteil, bei dem ich so ein bisschen das Gefühl hatte, Lanthimos denkt, Plemons und Stone, die werden das schon wuppen, so ein bisschen. Ne? Also so ein bisschen, als hätte man nach Kinds of Kindness halt noch eine 4. Episode gedreht, weil man irgendwie gerade so vor Ort war. Und das würde mich auch bei dir interessieren. Einmal siehst du in dieser Parallelität dieser Sache was und wie funktioniert so dieses Schauspielkino vielleicht für dich, weil das scheint ja Lanthimos großer Zaubertrick hier zu sein, der für viele funktioniert hat.
Ja, also ich würde mich eher fragen, ne, was werden uns eigentlich für Menschen gezeigt? Also einmal haben wir so diese Hillbillies, diese Unterschicht, die irgendwie ne, total verstrahlt sind. Er arbeitet ja sogar auch in der Firma von Emma Stone. Da hängt ja dieses ganz witzige, auch eine Szene, dieses Bild im Hintergrund, wo man sie noch so quasi in der Cafeteria sieht man so ihr Antlitz wie so eine Königin. Und eben dann diese, fernab von Gut und Böse, diese CEO-Figur, die ne, wie American Psycho oder du hast am Anfang ja die drei Kollegen genannt. Und das meine ich halt mit dem, was für einen Blick auf die Menschheit bekommt man eigentlich durch diesen Film? Weil es werden uns ja keine, in Anführungsstrichen, normalen Menschen gezeigt. Und die Leute, die man am Ende noch sieht, die sich dann alle so um dieses Büro scharren. Und das ist ja, da hab ich mir auch ein bisschen an die Bienen erinnert gefühlt, ne? Die quasi dann auch sich um ihre Königin versammeln und quasi, ne, dann vor diesem Büro warten, was mit Emma Stone da eigentlich drin passiert und so. Also das ist schon auch bewusst gesetzt, dass man eben ja wirklich diesen Film um diese beiden Figuren erzählt, aber eben keine anderen Einblicke zulässt, was dann vielleicht wirklich der Grund ist, warum, merke ich gerade, für diese Polizisten im Green Planet, damit man halt quasi noch so eine Dreiteilung hat von gewissen Figurenkonstellationen. Also einmal die Verrückten, dann irgendwie die Polizisten, die irgendwie noch für Recht und Ordnung sorgen wollen und eben den abgelehnten CEO. Und es fehlt in dem Film, ja. Finde ich ganz interessant, was dann ja, finde ich, zu der Aussage passt, dass die Menschheit laut dem Film irgendwie zumindest ein großes Problem hat oder verloren ist. Die Aliens geben es ja auf quasi. Und deine Frage war jetzt nach dem Schauspielkino, also dass man den Film so quasi um die beiden rum zentriert oder dass man die quasi schon wieder in dem Film sieht oder wie?
Ja, also wir haben im Green Planet wird ja wirklich was aufgefahren, hat man das Gefühl. Da wird man angepfählt und da wird die Knarre irgendwie aus der Hand genommen und dann muss man durch die Luke klettern und dann muss man mit dem großen C die Fernbedienung ausmachen oder werden die Bienen auf jemanden gejagt, richtig, mit diesen Bienen fressen oder was das da ist. Und hier hat man ja das Gefühl, das gibt's alles so, in Teilen ist das auch in dem Film, aber eigentlich geht's darum, Plemons und Stone, und die reden miteinander irgendwie. Und
ja, aber also ich
kann halt den beiden was abgewinnen, aber
ich finde diese Idee, wenn man irgendwie so einen Film, der so, also der Film ist ja ein Stück weit auch ein Kammerspiel und spielt ja in dieser Hütte dann. Später gibt's noch diese Dinner-Szene, die ja zumindest, ich glaube, das ist ja wirklich die einzig richtig krass neue Szene, glaube ich. Diese Dinner-Szene, die gibt es ja, ne, die ist ja relativ lang, so von 20 Minuten oder so, was dann eben den Film durch den gestrichenen Polizisten-Plot genauso lang macht, wahrscheinlich, durch diese Dinner-Szene. Aber ich finde eben die Dialoge, diesen Schlagabtausch, auch den Schlagabtausch mit Don im Keller, den finde ich eigentlich nicht interessant genug, weil man nie als Zuschauer in mitgezogen wird, finde ich. Man guckt sich das quasi so als. Ja, man guckt sich das quasi an, aber man wechselt selber nicht die Seite, sondern man guckt sich diese seltsamen Figuren halt an. Und das finde ich eigentlich schade, dass da irgendwie, ja, eigentlich das Kammerspiel nicht gelungen ist, im Sinne von, dass man irgendwie mit Argumenten da so überzeugt wird oder so. Oder dass man, also die Figuren unter sich glauben sich doch wahrscheinlich auch nicht. Es fühlt sich jetzt nicht so an, als würden die dann, na gut, okay, am Ende glaubt er tatsächlich ja einmal Stones Charakter, Michelle, und vergiftet seine Mutter dann, aber auch das habe ich irgendwie, also ich habe dir das nicht so richtig abgenommen, den Figuren. Mir hat das nicht so gut gefallen.
Ja, eben. Ich finde auch, ich glaube, wenn man es interessanter macht, muss man es irgendwie vielleicht besser schreiben. Also das Setup ist spannend. Es ist ja ein High-Concept-Setup, zu sagen, Low-Lives oder Unterschichten-Leute, die Arbeiterklasse, entführten CEO, weil sie denken, dass es ein Alien ist. Ne? Also sonst wäre es irgendwie so ein Entführungsfilm, aber weil sie denken, dass es ein Alien ist, macht es zu so einem High-Concept-Muss-ich-sehen-Film. Das Problem aber an diesem, weil sie denken, dass es ein Alien ist, Teil des High-Concepts, ist, dass das eventuell langweilig ist, wenn sie das sich nur hin und her werfen. Du bist ein Alien, nein, ich bin kein Alien. Wenn sie tatsächlich, weiß ich nicht, die Firmengeschichte dieses Unternehmens oder wen habt ihr da wo betrogen oder weiß ich nicht was, das wäre vielleicht sogar interessanter, also wenn das tatsächlich jetzt einen großen Klassenengel hätte, aber dieses, ja, ich bin kein Alien, ich bin doch ein Alien, und dann geht das halt so eine halbe Stunde, das ist ein bisschen langweilig, und das ist durch diese aktuellen Referenzen, die gebracht werden, die Sprache, die benutzt wird, irgendwie, genau, dann hat das nicht so richtig, kommt das nicht so richtig in Fahrt, in Schwung, finde ich irgendwie, und dadurch, wartet man so ein bisschen, bis wieder so der nächste Plotpunkt tatsächlich passiert. Es gibt ja auch noch so andere Filme, Leute sind in so einem Keller und man weiß nicht genau, was stimmt jetzt eigentlich. Es gab ja 10 Cloverfield Lane zum Beispiel, wo man so dann nach der angeblichen Postapokalypse ist. Oder diese Serie Silo zum Beispiel, habe ich nur die erste Folge von gesehen. Aber da sind die Menschen auch in so einem Silo und wissen gar nicht, gibt es da draußen so die Außenwelt oder nicht. Also das kann man machen, aber ich glaube, da muss man ein bisschen mehr machen. Und ich finde, Lanthimos hat sich ein bisschen zu doll darauf verlassen, dass einfach diese Präsenz dieser SchauspielerIn, dass der das jetzt hier trägt. Was ich aber in dem Lanthimos-Film, und das finde ich irgendwie eigentlich ganz geil, fast noch krasser finde als in Save the Green Planet, ist für mich aber was Koreanisches. Und dass dieser Twist, also das ist für mich wirklich Korea-Kino aus den 2000ern, dass der noch die Mutter killt. Also dass dann wirklich dieser CEO noch sagt, so ja, und das stimmt, also wir haben die vergiftet und in meinem Trunk ist aber, was ist das eigentlich, so ein Windschutzscheibenmittel oder sowas? So, und wenn du das,
ein Froster oder dein, so.
Ein Froster, so, wenn du das deiner Mutter jetzt verabreichst, dann stirbt die. Und in dem koreanischen Film geht das recht schnell. Also er ist dann da und er gibt es ihr dann so richtig so in den Mund zu trinken und die stirbt, und dann gibt es direkt den nächsten Schnitt und die nächsten verwackelten Bilder und dann geht es weiter. Aber hier, wie der Plemons dann da hingeht und ihr das wirklich dann auch spritzt, dieses blaue Zeug halt in diese Kanüle und dann wird es ihr langsam verabreicht, was ja auch so ein bisschen diese Trump-Sache, was sollte man da nochmal trinken gegen Corona, auch irgendein Scheiß,
weiß ich nicht mehr.
Das war doch auch irgendwie so eine Geschichte. Also das kostet Lanthimos genüsslich aus. Und da habe ich auch das Gefühl, so, dass ich da so zwei, also hier treffen sich, finde ich, für mich zwei ganz cool, so zwei Kulturen. So die Südkoreaner aus den 2000ern und dann dieser Greek Weird Wave-Typ. Und da habe ich das Gefühl, da dachten die beide so, das ist einfach mega, dass dieser Film auf so eine widerliche Art irgendwie eskaliert. Und das hat mich tatsächlich emotional getroffen und ich fand es gleichzeitig aus so einer zynischen Sicht irgendwie ganz witzig gemacht. Also hier fand ich, glaube ich, einfach witzig, dass Lanthimos das noch mehr auskostet, diese Szene, die eigentlich in dem koreanischen Film fast schon zu drüber ist, könnte man sagen, aber schon auch effektiv.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar am Ende habe ich da, also weil die Aliens sprechen ja Aliensprache und ich war in einem Film, wo Untertitel auf Koreanisch waren. Das heißt, ich habe gar nicht alles verstanden, was die da sagen. Das heißt, was habe ich da verpasst? Ja.
Das war jetzt Pistole auf die Brust. Die sagen, glaube ich, dass jetzt entschieden wurde, diesen Planeten zu zerstören, weil die Menschheit keine Hoffnung mehr hat. Aber es wirkte nicht boswillig. Es wirkte so wie so ein bisschen nüchtern und ein bisschen wehmütig auch eigentlich. Also
weil sie ja dann am Ende diese Flat Earth, diese Scheibe dann oder diesen Schutzfilm dann zerbricht. Das habe ich dann auch verstanden natürlich, aber weil du meintest, da wird das mit den Haaren noch mehr ausgekostet irgendwie.
Die anderen haben halt so absurd lange Haare,
stimmt,
bis zu den Füßen, oder?
Ja, stimmt.
Das fand ich irgendwie halt so witzig. Also das finde ich eigentlich cool. Das fand ich auch, muss ich sagen, in Poor Things gut, dass Lanthimos diesen Hang manchmal zu diesen seltsamen, abstrusen Ausstattungswelten hat. Also dass er das, war das vor Poor Things eigentlich in seinem Kino schon so stark? So, ich glaube, die waren ja alle The Lobster und so eigentlich ja so in unserer Welt, nur haben in einer fiktiven Welt trotzdem gespielt und dann so bei Poor Things zum ersten Mal so diese seltsamen Welten. Und das hat mich dann gefreut, dass es da irgendwie nicht so ein Cyberspace ist, sondern so tatsächlich irgendwie diese Kostüme und dann diese langen Haare und dann Emma Stone, die über diese flache Erde sich am Ende neigen. Dann kommen die Bienen ja zurück, ne? Also das ist eine Klammer, die es in Save the Green Planet nicht gibt, dass die Verschwörer Angst davor haben, dass Big Pharma die Bienen zerstört. Und am Ende werden aber die Menschen quasi zerstört und die Bienen überleben wieder, ne? Also weil sie quasi das, könnte man auch sagen, das friedfertigere Volk vielleicht sind oder sowas. Deswegen dürfen die dann die Erde weiter bewohnen und der Mensch war ein gescheitertes Experiment. Ja, Lanthimos macht eine Pause jetzt, hat er gesagt, erstmal angeblich, genau, ja. Wir werden sehen, das war ja jetzt auch ein ganz schneller Output. Hast du Hoffnung so für seine nächsten Filme? Weil ich muss sagen, die allerersten waren mir so ein bisschen zu spröde. Und Dogtooth finde ich nicht ganz so clever, wie er immer gemacht wird. Meine Lieblings-Lanthimos-Phase ist diese Lobster-Killing-of-the-Sacred-Deer-Phase, wo ich schon merke, das sind Unterhaltungsfilme, aber die spielen in so einer ganz komischen Welt, die sich nicht ganz erschließt so. Und das mochte ich auch bei Kinds of Kindness. Und dieses Ausstattungskino, fast so Bildungsroman-Erzählkino, wie das dann irgendwie bei Poor Things und auch bei Favorite geworden ist, mochte ich auch nicht so gerne. Also es ist immer die Frage, welchen Lanthimos kriegen wir? Jetzt haben wir hier so einen bekommen, der so eine Lanthimos-Adaption halt macht von irgendwas, ohne aber, finde ich, genug eigentlich seines Irrsinns hier reinzugeben noch. Also ich glaube, so der...
Da stecken ja auch viele Menschen mit drin jetzt in dem Film. Ich weiß nicht, ob er vorher die Drehbücher immer selbst geschrieben hat. Also das Drehbuch ist von Will Tracy, der auch The Menu gemacht hat. Das finde ich, wenn man das weiß, dann kann es auch irgendwie Klick machen, weil der Film ja auch irgendwie ein bisschen so ein Kammerspiel ist. Und Ari Aster, den habe ich jetzt auf einem koreanischen Instagram-Kanal gesehen, dass er da irgendwie den Film
hat produziert. Ja.
So. Also der wollte den Film, glaube ich, ursprünglich auch mal machen. Genau, der hat den produziert. Genau, also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt irgendwie auch so eine Arbeit war. Ich meine, hätte wirklich jedes Jahr einen Film rausgebracht und Poor Things war ja wirklich aufwendig. Genau, 23 Poor Things, 24 Kinds of Kindness, 25 Begonia. Also ich glaube, er braucht eine Pause. Ich meine, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Ich meine, das ist wirklich schwierig zu sagen, weil die drei letzten Filme, also Begonia, Kinds of Kindness und Poor Things, ja alle was komplett anderes irgendwie haben. Also Begonia, würde ich sagen, ist der mainstreamigste irgendwie oder der leichteste, der Film von ihm vielleicht seit langem, vielleicht ever. Und Kinds of Kindness ist ja wieder so ein bisschen zurück zu seinen früheren Filmen. Und Poor Things eben Ausstattungskino. Ne? Ich mochte aber Poor Things von den drei Filmen, glaube ich, am liebsten.
Mhm.
Aber ja, also es ist jetzt kein Regisseur, also zählt auch nicht zu meinen Lieblingsregisseuren, aus den Gründen, die du auch genannt hast vielleicht. Aber genau, also The Favourite mochte ich gar nicht. Ja, wie es weitergeht, keine Ahnung. Er macht eine Pause und dann werden wir sehen.
Ich sehe gerade genau, also diese Filme, diese frühen Doctor of Alps, Lobster, Killing of a Sacred Deer und dann wieder Kinds of Kindness, die sind von Lanthimos und Eftimis Philippou die zusammen geschrieben. Ja, ja. Genau, okay, dann macht das Sinn, dass die so ein bisschen aus einem Guss wahrscheinlich sind, okay. Und Favorite and Poor Things von Tony McNamara. Aha, okay, dann ergibt das ein bisschen mehr Sinn und Bogonia jetzt bei Will Tracy, dann genau, ist vielleicht Lanthimos auch immer so gut oder so schlecht, auch immer so ein bisschen wie das Skript tatsächlich ist, mit dem er arbeiten kann. Ja, ich würde mir wieder so ein bisschen was anderes von ihm wünschen, vielleicht nochmal auch eine stärkere Evolution tatsächlich. Bogonia scheint ja auch gerade so ein bisschen unterzugehen, also ich meine, ich habe viele Freunde, Freundinnen, die alle auch jetzt nicht so filminteressiert sind, die alle in Poor Things zum Beispiel reingerannt sind und von Bogonia, glaube ich, gar nicht mitbekommen haben, dass es den überhaupt gab. Ich meine, das war bei Kinds of Kindness, das war so ein, ja, so ein Episodenfilm, der recht schnell nach Poor Things entstanden ist, da war das vielleicht so ein bisschen mit eingepreist, aber ich habe so das Gefühl, der hätte auch ein bisschen stärker ja noch einschlagen können oder auf jeden Fall wahrgenommen werden können, das war dann nicht so richtig so. Ich glaube, der Name ist halt auch sehr, also Bogonia, hat man auch die Marke Lanthimos und Emma Stone selbst so ein bisschen überschätzt. Vielleicht, wenn der dann auch nochmal Save the Green Planet gießen hätte, wäre der vielleicht auch besser angekommen. Muss man diese Filme gesehen haben, Stefan? Was sagst du? Und wenn man nur einen guckt, welchen soll man gucken?
Double Feature war schon irgendwie spaßig an dem Sonntag. Aber wenn, dann würde ich sagen, wenn man Bock auf sowas Schrilles hat, dann Green Planet ist schon okay. Der wird jetzt auch bald nochmal verlegt über Arrow in UK, glaube ich, als irgendwie in besserer Qualität. Und bisher gibt es so eine DVD in Deutschland, glaube ich. Das heißt, dann kann man sich den ja vielleicht nochmal angucken und ja, Bogonia kann man auch gucken. Also ich meine, ist immer eine schwierige Frage. Muss man die gesehen haben? Man muss nicht, aber wenn man Lust auf so ein
man muss gar nichts gesehen haben, Alarm. Du musst genau, jetzt 5 Euro hingeben. Man muss gar nichts gesehen haben.
Wenn man aber Bock hat auf diesen Aufbau und auf was Verrücktes, würde ich sagen, Green Planet ist der bessere Film oder der Film, der irgendwie mehr Spaß macht, wo man auch nochmal was über die koreanische Filmgeschichte lernen kann, wie die früher eben Filme hier waren. Es gibt noch einen Film, den ich damit vergleiche, der heißt Attack the Gas Station. Der ist auch so super schrill und verrückt. Ja, aber den werfe ich immer in einen Topf irgendwie. Also aus der Zeit kommen eben wirklich super viele verrückte Filme aus Südkorea und das hat mir Spaß gemacht, auch mal diese Zeit zurückzureisen eigentlich.
Ja, also ich finde auch, das Double Feature ergibt total Sinn. Wenn ihr Bock drauf habt, dann macht das auf jeden Fall, weil das hat mir doch Spaß gemacht, weil man dann so ein bisschen merkt, okay, was wollen die eigentlich erzählen? Und dann merkt man so, dieser grundsätzliche Konflikt ist interessant, aber hat auch Fallstricke. Also diese Alien-Thematik kann spannend sein, dass man das sehen will, aber dann sich auch schnell auserzählen. Wie versucht man dann da mehr Erzählpotenzial reinzubringen, unter anderem durch Action-Szenen oder dann halt hier in diesem Film so durch Dialoge, die aktuelle politische Debatten irgendwie referenzieren oder Schauspielkino, klappt das mehr, klappt das weniger. Ich finde weiterhin, dass der Film beide Filme eigentlich diese Frage stellt, auf welcher Abstraktionsebene genau müssen wir jetzt eigentlich politische Kritik ansetzen? Es darf nicht irgendwie zu abstrakt und weltfern werden und man darf nicht alles miteinander in den Topf schmeißen, man darf aber auch nicht nur auf diesem Persönlichen bleiben, das finde ich irgendwie spannend. Und das Dritte, dieses Ende, was fast so eine Erlösung einem verspricht, obwohl das ja der Tod der gesamten Menschheit ist, den wir da sehen, das finde ich auch irgendwie spannend. Also ich glaube, das ist kein Film, den man so einfach lesen kann, sondern der immer wieder, also beide Filme eigentlich so wollten drehen und man sich immer wieder fragt, okay, was mache ich jetzt mit dieser neuen Information, die jetzt dabei ist, aber dabei finde ich Save the Green Planet den besseren Film. Aber man verliert nicht, wenn man auch noch den Lanthimos dahinter sich anschaut und dann sich fragt, was funktioniert eigentlich hier, warum? Also kann man sich schon anschauen.
Hi, hier ist wieder der Klassiker, Christian aus dem Schnitt. Eine Sache, die mir noch so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, jetzt nach der Aufzeichnung der Folge, die vor ein paar Tagen war, ist, dass wir ja in der aktuellen US-Regierung und Firmenpolitik jetzt die Verbindung dieser beiden Seiten haben. Also wir haben quasi die Rechten und Verschwörungstheoretiker und deren Narrative auch, die in der Gesellschaft gestreut werden, die alle Trump wählen sollen, die an Verschwörungstheorien glauben auch, wie die ImmigrantInnen essen eure Hunde und Katzen und so. Ja, also da wird klar mit Verschwörungstheorien gearbeitet und die werden akquiriert. Und dann haben wir auf der anderen Seite die großen Firmen, die eben nicht mehr ihre Diversity- und Start-a-Conversation-Sachen machen, sondern jetzt sagen, wir schaffen das alles ab, diese ganze DEI-Sache und so weiter und so fort. Also eigentlich, wenn wir es so sehen, arbeiten diese beiden Ebenen zusammen mittlerweile. Also wir können in Bogonia vielleicht auch so den aktuellen Herrschaftsdiskurs so abgebildet sehen, als das wird eigentlich vereint, und diesen Film dann auch nochmal betrachten unter diesem Angle, funktioniert diese Vereinung hier oder nicht, weil diese Figuren nähern sich natürlich so ein bisschen aneinander an. Aber ich finde, Lanthimos macht eigentlich daraus nichts. Also eigentlich müsste der Film nochmal irgendwas tun, um das irgendwie anzuerkennen, dass wir aktuell in dieser Situation leben. Und natürlich dauert es immer so ein bisschen, bis Filme fertig sind und da gibt es Produktionszeit und sowas. Aber da hätte ich mir doch noch so ein bisschen einen Aha-Moment gerade zu dieser Thematik irgendwie hier gewünscht. Das wollte ich noch sagen.
Es ist jetzt noch Zeit, Sachen zu empfehlen oder auf Sachen hinzuweisen hier am Ende. Ich habe Pluribus gesehen, das ist die neue Serie von Vince Gilligan. Ich war ja, wie fand ich eigentlich Breaking Bad? Ich habe, glaube ich, Breaking Bad so geguckt wie alle. Fand das ganz gut. So, fand das ganz interessant. Und das, glaube ich, die letzte Staffel war dann so, bin ich, glaube ich, auch ein bisschen spät eingestiegen. Die letzte Staffel war dann die, wo ich so jede Folge geguckt habe und dann so die Frage war, wie bringen sie es zu Ende? Und ich glaube, das Ende fand ich nicht so gut in meiner Erinnerung. Ich habe dann Better Call Saul lange liegen lassen und habe das dann irgendwann geguckt und immer so im Discord geblockt, wie ich es fand, und fand es super nervig über viele Folgen. Und dann irgendwann hat das so Klick gemacht und dann habe ich so verstanden, wie Vince Gilligan diese tektonischen Verschiebungen irgendwie so inszeniert, wo dann nach 5 Staffeln irgendein Twist kommt und man sich denkt, ah krass, das ist ja irgendwie absolut großartig. Ich erinnere mich aber noch, dass ich krank war, als ich mit meiner Freundin diese ganzen Better Call Saul Folgen gesehen habe. Und deswegen, ich fand, das war nicht so eine gute Binge-Serie. Deswegen bin ich ganz froh, bei der neuen Vince Gilligan-Serie jetzt peu à peu dabei zu sein. Ist ja mit Rhea Seahorn wieder die neue Serie, auch in Albuquerque, da New Mexico gedreht. Und diesmal aber auch ein bisschen Bogonia-mäßig so ein Science-Fiction-Plot. Oder so die Frage irgendwie, wie verhält sich so eine Person in der Alien-Invasion? Und zwar ist es hier so, dass die ganze Menschheit von so einem, ja nicht Virus, aber so einem, ja doch irgendwie sowas in der Art quasi übernommen wird. Und alle, ich habe nur die erste Folge gesehen, sind dann total nett und zuvorkommt oder so. Und unsere Hauptfigur ist die einzige, die noch normal ist, weil das irgendwie bei ihr nicht anschlägt. Es gibt noch ein paar andere Personen auf der Welt, bei denen das auch so ist. Das spiegelt ein bisschen, finde ich, die Filme, über die wir gesprochen haben. Weißt du, da geht es ja auch um so einzelne Leute, die dann vielleicht doch nicht dieses Gen haben, so diese aufmüpfigen Menschen zu sein. Also da ist auf jeden Fall die Verbindung. Und es ist sehr so wie so eine Black Mirror-Folge irgendwie so gewesen, die erste Folge, oder wie so Twilight Zone oder sowas, dass wir dachten, okay, es ist ein krasses High-Concept und irgendein Twist und was passiert jetzt, und ich bin mal gespannt, wie man eine ganze Serie miterzählt, aber ich bin sehr gespannt. Du hast es auch schon gesehen, ne?
Ich habe die gestern auch geguckt und ja, ist noch zu früh, was drüber zu sagen, finde ich, aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht oder hat mich irgendwie zumindest interessiert gemacht, dass ich jetzt noch weiter gucken werde, aber mich nervt so ein bisschen, dass ich jetzt quasi, also, ne, dass man eben nicht bingen kann, wenn man will, sondern man muss jetzt, glaube ich, immer eine Woche warten, glaube ich, und das sind, glaube ich, 2-3 Folgen draußen, online, und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie 10 oder 6 oder 8 Folgen. Vielleicht warte ich einfach noch, bis ich weiter gucke. Aber ja, klar, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Weil ich Vince Gilligan eigentlich auch immer mochte. Also ich habe mit Better Call Saul eigentlich gute Erfahrungen gemacht, habe es gerne geguckt. Aber ja, das sind eben diese Netflix-Binge-Serien. Also irgendwie haben sie vielleicht einen schlechteren Ruf, als sie eigentlich sind. Ich finde die eigentlich ganz
gut. Ja, es ist so die Frage, genau. Das sind diese beiden Fragen. Erstmal bingen oder man guckt es so jede Woche, und dann immer diese Sache, die ja bei Serien auch gerade im Katz Discord jetzt wieder diskutiert wurde, auch zu Pluribus, so, wann sind Serien auserzählt? Ist bei Serien nicht gerade der Sinn, dass es immer weitergeht und dass man immer wieder was Neues findet mit diesen gleichen Charakteren? Und so sind ja auch viele Serien geschrieben. Also sind so geschrieben, dass eine Staffel ein Ende hat, dass es auch so halb so enden könnte, aber wenn man noch eine zweite vom Network oder vom Streamer in Auftrag gegeben bekommt, dann muss man wieder neu anfangen und was weitererzählen. Das, ich merke auf jeden Fall, dass ich immer mehr so zum Connoisseur dessen so werde, auch diese Widersprüchlichkeiten auszuhalten bei so Serien. Also es gibt auch viele Serien, wo ich fast jede Folge irgendwie nervig finde. Und dann kommt das Serienfinale und der Staffelfinale nicht. Ah nee, es war doch irgendwie im Rückblick, fand ich es jetzt doch gut oder sowas. Und das merke ich immer, das macht mir irgendwie Spaß. Und ich freue mich da bei Vince Gilligan dabei zu sein. Weil ich finde, es gibt nicht mehr so viele Serien, die so wirklich jede Woche rauskommen. Da kann man jede Woche auch diskutieren. Und ich glaube, das wird so eine. Deswegen, genau, noch keine Empfehlung. Wir haben es noch nicht so weit gesehen. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung, da vielleicht jetzt mal mit anzufangen. Also es ist, glaube ich, so eine Serie, die nicht schlecht werden könnte zumindest. Hast du sonst noch irgendwas gesehen, was du empfehlen willst, oder irgendwas selber gemacht, was man sich angucken kann?
Ich habe einiges gesehen, was sich sicherlich lohnt, was aber in Deutschland vielleicht schwierig wird, weil die Sachen alle in Korea im Kino laufen jetzt, und ich gucke mir dann an, wenn es Untertitel gibt. Also ich kann empfehlen, wenn man in Korea ist, sich das Emu Cinema anzugucken, das Programm vom Emu Cinema, weil da gibt es immer schöne Retrospektiven und auch eben neue Filme mit Untertiteln. auch neue koreanische Filme. Natürlich muss ich nicht No Other Choice empfehlen, den neuen Park Chan-wook-Film, der kommt im Februar nach Deutschland, den werden dann vielleicht ja filmaffine Menschen sich sowieso anschauen. Was ich an Indie-Filmen noch empfehlen würde oder vielleicht auf dem Indie-Filmmarkt in Südkorea, was gibt hier gerade diese, hier wird seit Jahren eine Krise ausgerufen des Kinos, es werden wenig Filme produziert, weil Netflix eben so den Markt ein bisschen abgrast, da kommen ja viele Produktionen raus auf Netflix, deswegen sind die nimmt vielleicht die Quantität ab an Filmen, die aus Korea kommen oder die auch hier erscheinen, aber die Qualität der Indie-Filme nimmt halt extrem zu. Was ich spannend finde, ist, dass es jetzt auch Indie-Filme gibt, die so ein bisschen aus diesen typischen, aus diesen, wie soll man sagen, aus diesen Erzählmustern ausbrechen. Also es gibt viele Coming-of-Age-Filme aus Südkorea, viele so Gesellschaftsdramen im Indie-Bereich. Jetzt habe ich zwei Filme gesehen, die eben diese Aspekte nehmen, aber mit Science-Fiction so ein bisschen ja, vermischen. Also, und die würde ich empfehlen, also The Accordion Door von Son Kong-soo, den würde ich auf jeden Fall ja, weiterempfehlen, aber wer weiß, wann er mal schaubar wird in Deutschland. Und The Finn von, der Regisseur heißt irgendwie was mit Park, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber diese beiden Filme würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil die eben ja den koreanischen aktuellen Independent-Film eigentlich ganz gut darstellen. Und in The Accordion Door geht es um ein Kindheitstrauma, ja, was dann aufgearbeitet wird durch mit sehr interessanten filmischen Mitteln, wie ich finde. Aktuell ist im Kino hier gerade super, super beliebt unter den CineastInnen The World of Love von Yoon Ka-in. Auch das ist ein Film, wo es um Kindheitstrauma geht. Und der hat deutlich mehr Admissions als zum Beispiel Bugonia. Also das ist gerade ein Film, der hier durch die Decke geht. Und den kann ich auch weiterempfehlen, wenn man ihn denn in Deutschland irgendwann mal gucken kann. Also packt ihn vielleicht auf die Watchlist und schaut, dass ihr den irgendwie mal bekommt. Vielleicht auf unserem Filmfestival, das in Frankfurt ja ist, da bin ich ja in der, bin ich ja quasi auch Programmer und werde da eben Sachen mitbringen. Aber das Festival ist schon vorbei für dieses Jahr. Das war jetzt im Oktober war das und nächstes Jahr wieder im Oktober. Wir zeigen da immer ja eigentlich ziemlich
Korean Film Festival Frankfurt.
Genau. Da bin ich ja schon seit ein paar Jahren dabei und dieses Jahr hatten wir auch wieder eine ziemlich gute Auswahl, finde ich, an Indie-Filmen. Ist da wahrscheinlich für viele ein bisschen weit zu fahren, aber das ist zumindest eine Gelegenheit, die Filme im Kino zu sehen. Genau, also das koreanische Kino ist am Leben, auch wenn die Blockbuster eben ein bisschen schwächeln, sind Independent-Filme dafür umso toller.
Ja, das ist cool, ne? Dass so von der Idee, irgendwie diesen koreanischen Filmpodcast zu machen oder den Filmpodcast über das koreanische Kino, jetzt dann genau die Reise nach Korea und die Sprache lernen und im Festival-Programm und so, finde ich irgendwie stark, ja. Dass es sich so immer weiterentwickelt. Ich bin sehr gespannt auf den YouTube-Kanal dann.
Yes, danke.
Wie lange bleibst du noch da jetzt?
Ich bin jetzt noch 6 Wochen da, also es fühlt sich jetzt an wie fast schon das Ende. Ich bin jetzt dann insgesamt 5 Monate da gewesen und das war wirklich eine Zeit, ja, die eigentlich das Jahr so total bestimmt hat. Ne? Also kommt einem viel länger vor. Ich habe echt viel erlebt hier und ja, werde das dann auf Instagram und YouTube hoffentlich ein bisschen weitergeben können und werde dann auch wieder mehr über Filme reden, hoffentlich bald. Es kam auch lange kein Podcast mehr raus, aber bald kommt ja dann die Park Chan-wook-Episode und dann geht es weiter.
Und empfiehlst du es an sich? So mal, muss man mal da gewesen sein in Südkorea?
Also ich meine,
ich war noch nicht da.
Man muss mal da gewesen sein, finde ich, aber also mich reizt ja eben alles, was über diese typische Popkultur, wie das Kulturmarketing hier läuft, hinausgeht. Also quasi mich langweilt Seoul so ein bisschen. Ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich in Incheon wohne und hier so Sachen entdecken kann. Und in den Bergen trifft man auch keine TouristInnen, also jetzt keine ausländischen TouristInnen zumindest. Das heißt, mich interessieren eigentlich so die Spots, die eigentlich noch nicht so erschlossen sind, weil Südkorea ist ein Land, das super viel zu bieten hat. Wenn man aus Seoul rausgeht, trifft man eigentlich auf keinen großen Tourismus mehr. Klar gibt es ja auch vereinzelt schon Touristen, aber so die kleineren Städte, die kann ich sehr empfehlen, dass man einfach mal so nicht die ausgetretenen Pfade quasi nur betritt, sondern eben das Land wirklich ein bisschen versucht anzuschauen, was jetzt viele Touristen sowieso auch versuchen, sich quasi nicht mit anderen Touristen abzugeben. Aber ich finde Seoul mittlerweile, ja, reizt mich nicht mehr so, aber trotzdem, wenn man mal da ist, dann klar, Seoul und aber auch andere Sachen sich anschauen, würde ich schon empfehlen.
Okay. Ja, ist auf jeden Fall auf der Liste bei mir. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Bei dir ist jetzt schon, genau, wird langsam spät. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du bei einem Freund da im Ankleidezimmer oder so jetzt untergekommen bist, genau, um diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Vielen Dank.
Yes, vielen Dank für die Einladung und ja, auf bald.
Bis dann. Tschüss.